Ja, hallo, schönen guten Tag zur Vorlesung Nummer 8. Entschuldigung für die Verspätung, aber der Schlüssel war nicht da und das Kabel auch nicht. Irgendjemand ausgeliehen und nicht zurückgebracht. Jetzt haben wir mit Mühe und Not den Generalschlüssel irgendwie aufgetrieben. Okay, das heutige Thema, legen wir gleich los. Philosophie der normalen Sprache, zweiter Teil. Wir haben das letzte Mal uns ausführlich mit Wittgenstein auseinandergesetzt, und zwar dem sogenannten späten Wittgenstein der philosophischen Untersuchungen, der letztendlich einen, wie man es nennt, normalsprachlichen Ansatz vertritt. Wir werden heute eine weitere Position kennenlernen, und zwar von John Austin, der das sozusagen vorbereitet oder andenkt, unter Anführungszeichen, was dann später als sogenannte Theorie der Sprechakte innerhalb der Philosophie, aber auch innerhalb der Sprachwissenschaften der Linguistik firmieren wird. Ich werde zunächst beginnen damit, dass ich mal einen kurzen Überblick gebe oder einen kurzen Zwischenstand gebe, versuche in irgendeiner Form die bisherigen behandelten Positionen nochmal überblicksartig zusammenzufassen und die verschiedenen Kritikpunkte, Positionen und Kritikpunkte zu formulieren. In einem zweiten Teil werde ich dann eingehen auf John Austins Definition sogenannter performativer Äußerungen. Im dritten Teil werden wir uns dann genauer angucken, wie oder ist es überhaupt möglich, ist es überhaupt möglich, sogenannte konstative von performativen Äußerungen zu unterscheiden. Austin kommt zum Ergebnis, das vorweggenommen, dass es nicht möglich ist, eine tatsächlich stringente Unterscheidung vorzunehmen. Er verwirft diese Unterscheidung und entwirft dann programmatisch, ohne das selbst zu entwickeln, was dann eben im Laufe der weiteren Zeit als Theorie der Sprechakte betitelt wird. Und am letzten kurzen Punkt werde ich kurz eingehen auf die Kritikpunkte an Austins Theorie beziehungsweise an die Rezeption, also die unterschiedlichen Möglichkeiten an Austin anknüpfend, seine Überlegungen weiterzuentwickeln und damit eben auch mal versuchen, einen Ausblick aufzugeben auf das, was uns dann noch erwarten wird im Laufe des Semesters. Gut, beginne ich mit dem Rückblick. Also, wir haben zunächst mal das kennengelernt, und das bitte also immer unter Anführungszeichen, auch wenn es da klassisch steht, das auch bitte unter Anführungszeichen immer zu verstehen. Wir haben das kennengelernt, was wir als klassische oder Namenstheorie der Bedeutung bezeichnet haben, tituliert haben. Und deswegen die Anführungszeichen, weil in dem Sinne kann man nicht sagen, es gäbe in irgendeiner Form man könnte die irgendwo festmachen oder es gäbe einen Autor, wo das in vollständiger Form entfaltet ist. Vielmehr handelt es sich dabei um eine Reihe von unterschiedlicher Kriterien, die man im Laufe der Philosophiegeschichte oder eben auch der Geschichte der Sprachphilosophie immer wieder aufgefunden hat. Zunächst einmal, was sind so die Hauptkennzeichen dieser Namenstheorie der Bedeutung? Ganz klar, sprachliche Ausdrücke, sagt irgendwie der Name selbst schon, werden als Namen aufgefasst. Damit bildet eben auch das Wort, weil letztendlich eben der Name in der Idealform eben das Nomen, das ging ja bis zurück bei Platon und Aristoteles, wird letztendlich als Grundeinheit einer sprachphilosophischen Reflexion aufgefasst. Grundeinheit, wenn wir unsere Sprache auseinandersetzen, ist das Wort, beziehungsweise dann im Kern letztendlich der Name. Und dann die These ist dann die, was ist die Bedeutung eines solchen Namens? Die Bedeutung wäre dann der Gegenstand, für den dieser Ausdruck steht. Dieser Gegenstand kann einmal konkret sein. Bei einem Eigennamen wäre das eben, lange ich gesagt, Matthias, ist es die konkrete Person Matthias. Das könnte aber auch sein, diese Tür, also das wären jetzt eigentlich konkrete Eigennamen oder Kennzeichnungen. Das könnte auch ein Ausdruck sein der Form, Wien eben ist die Hauptstadt Österreichs, auch das wäre ein Eigenname. Die Bedeutung eines Ausdrucks kann aber auch ein abstrakter Gegenstand sein, in Form von Begriffen. Und in dem Sinne unterscheidet man und bestimmt man die Unterscheidung dann eben von sogenannten jetzt sagen, Prädikaten als Namen von Gesamtheiten, von Gegenständen oder als Namen von Eigenschaften. Also in der klassischen Logik sieht das so aus, dass man davon ausgeht, dass sterblich, dieser Ausdruck sterblich, bezeichnet entweder also gewissermaßen die Menge aller sterblichen Dinge beziehungsweise eben die Eigenschaft des Sterblichseins. Und in diesem Sinne, wenn man davon ausgeht, dass die Grundeinheit der Sprache der Name selbst bildet, werden dann Sätze als eine komplexere sprachliche Einheit, als eine Verknüpfung, Zusammenfügung einzelner Namen begriffen. Also der Satz besteht letztendlich aus einer Verknüpfung von Namen und die Grundform des Satzes, das letztendlich zieht sich durch von Aristoteles bis Frege. Frege wird dann derjenige sein, der diese Analyse revidiert oder kritisiert, aber dann bis zu Frege ist die Grundform des Satzes dann SSP oder Sie kennen das wahrscheinlich alle aus der Logikvorlesung auch. Ich kann dann eben Sätze im Sinne kategorischer Aussagen analysieren, die so aussehen wie alle SSP, einige SSP, kein SSP. Wobei S immer das Subjekt ist, der Subjektausdruck und P immer für den Prädikatausdruck steht. Und in diesem Sinne kann ich letztendlich jeden Satz auf die Grundform zurückführen, also eine Aussage der Form Sokrates ist sterblich, kann ich zurückführen auf eine Aussage Sokrates ist ein Sterblicher. Zwei Namen habe ich verknüpft, selbst einen Satz jetzt der Form Sokrates fliegt, auch den kann ich zurückführen auf diese Grundform S ist P, indem ich eben einfach sage, Sokrates ist ein Fliegender. Welche Einwände erheben sich gegen diese Namenstheorie, gegen diese klassische Namenstheorie der Bedeutung? Erst einmal ist klar, naja, haut das überhaupt hin, dass man sprachliche Ausdrücke generell als Name behandelt? Ist das so überzeugend letztendlich? Und was ist mit solchen anderen Wortarten, wie Adjektiven, Verben, Präpositionen, Konjunktionen und so weiter und so fort? Also passen die da irgendwie rein oder muss man da letztendlich eigentlich zu viel Gewalt auch der Sprache selbst antun? Der zweite Einwand, den wir von Frege ja bereits kennen, ist der zu sagen, naja, also es gibt ja viele Eigennamen, die haben nicht mal eine Bedeutung, das heißt, es gibt nicht mal einen Gegenstand, für den sie stehen. Beispiele Freges waren gewesen, eben die größte natürliche Zahl, sinnvoller Ausdruck, bedeutungslos, weil wir können keinen Gegenstand angeben, auf den das zutrifft, weil es immer eine noch größere Zahl gibt, als die größte Zahl, auf die wir verweisen könnten. Oder eben auf sogenannte fiktionale Gestalten, wie Odysseus, auch hier würde man eben sagen, ja, was ist der Gegenstand letztendlich, auf den dieser Name verweist? Weiterer Einwand, viele Wörter, und das wird bereits sozusagen wiederholt nochmal die ersten Einwände, viele Wörter haben überhaupt nicht die Funktion, Gegenstände zu bezeichnen. Also kann ich so sagen, okay, manche Wörter sind halt, bezeichnen keine Gegenstände, ist das ein Mangel dieser Wortarten? Nein, sicherlich nicht, sondern es ist eben auch eine andere Funktion, Gegenstände zu bezeichnen. Das gilt natürlich für all das, was Sie auch kennengelernt haben, wahrscheinlich schon als Junktoren oder Quantoren, also diese Ausdrücke, mit denen ich eben Sätze verknüpfen kann, wie und, oder, wenn, dann, aber natürlich auch Präpositionen, Adverbien, Modalitätsausdrücke der Form möglicherweise. Hier wird man nie davon sprechen, dass sozusagen die Funktion darin besteht, einen bestimmten Gegenstand zu bezeichnen. Die Negation nicht hätte man dasselbe Problem. Ja, und der letzte Einwand oder ein weiterer, sondern noch wichtiger Einwand ist der zu sagen, ja, auch diese Form der Analyse, S ist P, das haut eigentlich nicht immer hin, beziehungsweise es gibt sehr viele dann Äußerungsformen, Aussageformen, die sich nicht in dieser Form analysieren lassen. Der Satz, Paul glaubt, dass es regnen wird, lässt sich nicht mehr in diese Form bringen, S ist P. Und daran sieht man schon, Paul glaubt, dass es richtig wird, das ist sicherlich kein wahnsinnig komplizierter Satz, und bereits dieser doch sehr einfache, alltägliche Satz sperrt sich gegen diese Form der Formalisierung. Frege ist nun derjenige, der letztendlich, man kann sagen, versucht, diese Namenstheorie der Bedeutung auf ein besseres Fundament zu stellen. Also es finden sich bei ihm noch sicherlich einzelne Ansätze, es gibt dann Ansätze, wo er auf diese Namenstheorie der Bedeutung rekurriert, aber er versucht das bereits wesentlich zu reformulieren. Ich habe auch was angedeutet, dass eben Frege, dass in der Literatur argumentiert wird, dass es letztendlich Frege ist, der ja, nach Aristoteles erstmals überhaupt wieder die sprachliche Logik oder eben die Logik sozusagen auf ein neues Fundament stellt. Wie sieht das bei ihm aus? Also ganz klar, für ihn ist wichtig, die Grundeinheit der Sprache ist eben nicht mehr das Wort, der Name, sondern die Grundeinheit bildet der Satz. Wenn wir so eine sprachliche Ausdrücke versuchen und analysieren, dürfen wir nicht von einzelnen Worten ausgehen, wir müssen vom gesamten Satz ausgehen. Dann haben wir kennengelernt, sprachliche Ausdrücke besitzen eben durchaus nicht nur eine Bedeutung, nein, sie besitzen auch einen Sinn. Und in dieser Wendung kann es eben dann auch sein, dass es Ausdrücke gibt, die durchaus einen Sinn haben, aber keine Bedeutung. Umgekehrt oder im Weiteren hatten wir eben auch gesehen, dass dasselbe auch für Sätze gilt. Jeder Satz hat als seinen Sinn oder verweist als seinen Sinn auf einen Gedanken, aber nicht jeder Satz hat auch eine Bedeutung, das hieß für Frege ein Wahrheitswert. Frege geht es noch einen Schritt weiter und sagt, ja, diese ganze Analyse in SSP, die führt uns eigentlich überhaupt nicht weiter. Es hat auch die klassische Logik nicht geschafft, tatsächlich ein Kalkül zu entwickeln, mit dem es möglich gewesen wäre, die klassischen syllogistischen Formen, die auf Aristoteles zurückgehen, also Formen der Art eben alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, Sokrates ist sterblich. Diese Form, sagen, das hat man letztendlich ausprobiert, herausgekommen, welche Syllogismen richtig und falsch sind. Es gab aber kein Kalkül, das letztendlich stringent nachzuweisen. Frege argumentiert, wir müssen diese Analyse von Aussagesätzen in der Form SSP letztendlich beiseite lassen, sie hilft sich wahnsinnig weiter. Und er schlägt orientiert an der Mathematik eine Analyse vor von Argument und Funktion. Er begreift jeden Satz als eine Funktion, die durch ein Argument ergänzt wird. Und dementsprechend kann ich eben einen so einfachen Satz wie Caesar eroberte Gallien. Also die klassische Analyse wäre die gewesen, Caesar ist der Eroberer Galliens, wieder S ist P. Frege argumentiert, nein, wir müssen das Ganze analysieren in Argument und Funktion. Argument wäre Caesar, eben ein Eigenname, die Funktion wäre eroberte Gallien. Je nachdem, welchen Ausdruck ich einsetze, diese Funktion, Punkt, 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 eroberte Gallien, wird die Funktion dann wahr oder falsch. Ich kann natürlich aber auch sozusagen diesen Satz anders analysieren. Ich kann sagen, Caesar eroberte, Punkt, 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 dann wäre das die Funktion, je nachdem, was ich einsetze, Gallien, Britannien, wird dann immer auch dieser Satz wahr oder falsch. Oder ich bekomme auch sowas heraus wie Relationen, indem ich einfach Punkt, 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 eroberte, Punkt, 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 das ist eine Relation, auch da kann ich eben dann eine sogenannte zweistellige Funktion, eine Relation, eine zweistellige Funktion, wo ich letztendlich zwei unterschiedliche Argumente einsetzen kann. Als wichtiges Prinzip formuliert nun Frege das sogenannte Kompositionalitätsprinzip. Was besagt das? Es besagt, dass eben genau dann diese Annahme, dass ich einfach diese Satzanalyse in der klassischen Logik zu sagen, Sätze sind letztendlich Verknüpfungen von einzelnen Namen, einzelnen Ausdrücken, dass ihm das nicht weiterhilft, sondern Frege argumentiert nun, also die Sinn und Bedeutung eines komplexen sprachlichen Ausdrucks setzt sich immer zusammen aus Sinn und Bedeutung der einzelnen Komponenten, aus denen der Ausdruck besteht, plus letztendlich der Art und Weise der Komposition, also im Sinne einer strukturellen Bedeutung, wie ist dieser Satz kombiniert. Das heißt also, was ich als Bedeutung herausbekomme bei einem Satz ist in diesem Sinne immer mehr als die Summe seiner Teile, weil natürlich zu der Summe der Teile immer noch die Art ihrer Konstruktion hinzukommt. Oder ist niemals identisch mit der Summe seiner Teile. Entscheidend sind immer die Art und Weise, wie ich etwas kombiniere. Also wenn ich zwei Sätze habe, P und Q, macht das einen großen Unterschied, ob ich formuliere P und Q oder P oder Q oder wenn P, dann Q. Das wäre dann der gesamte Ausdruck, die Bedeutung, Sinn und Bedeutung des Gesamtausdrucks ist, besteht dann eben aus der Bedeutung, im Sinn Bedeutung einer einzelnen Komponenten plus der Konstruktionsprinzipien. Des Weiteren hatten wir gesehen, dass Frege zum Ergebnis kommt, und es war eine wichtige Einsicht gewesen, dass sehr häufig die logische Struktur eines Satzes nicht seiner sprachlichen Struktur entspricht. Frege formuliert das auch noch in der Art und Weise, dass er sagt, dass in einem Satz sehr oft mehr Gedanken, Nebengedanken enthalten habe als einzelne Satzteile. Also dieser Satz der Form Tom und Mary heirateten und bekamen ein Kind, da ist es und durchaus eben temporal zu verstehen, dass sie zuerst heiraten und dann ein Kind bekamen. Da ist letztendlich, dann steckt mehr Information in dem Ausdruck, als die Grammatik selber transportiert werden kann. Oder wenn ich sage, Tom hat leider den Wettbewerb verloren, dann steckt ja nicht nur drin, dass Tom den Wettbewerb verloren hat, sondern es steckt auch ein gewisses Bedauern. Es ist bedauerlich, dass Tom den Wettbewerb verloren hat. Und abschließend kommt Frege zu dem Ergebnis, dass eben ein Behauptungssatz neben seinem Gedanken, das wäre sein propositionaler Gehalt, immer auch noch sowas enthält, wie er das sagt, eine behauptende Kraft. Und diesen Ausdruck tut es deswegen so der behauptenden Kraft und eben der Kraft einer Äußerung, das wird dann ein Moment sein, das Orson sehr stark machen wird in der Theorie der Sprechakte. Das heißt also, ein Gedanke, in dem Sinn, das war dieses Fortschreiten von einem Gedanken zu dessen Wahrheitswert, das wäre, ich kann jeden Gedanken formulieren, ich kann sagen eben, Odysseus landet in Ithaka, das heißt, ich habe den Satz deswegen noch nicht in der behauptenden Kraft geäußert. Und dann Frege argumentiert, muss letztendlich die behauptende Kraft, die Funktion dieses Satzes in einen spezifischen Kontext trennen von seinem reinen Inhalt, von seinem reinen propositionalen Gehalt. Letztendlich aufbauend auf Frege finden wir dann bei Wittgenstein 1, also dem frühen Wittgenstein, im Traktatus so etwas wie ja, eine wahrheitskonventionale Bedeutungstheorie oder ich habe es in der Mehrzahl formuliert, weil es letztendlich auch immer unterschiedliche Ausformungen einer solchen Bedeutungstheorie gibt. Was ist letztendlich die Grundaussage einer solchen Bedeutungstheorie? Bedeutungstheorien wollen immer erklären, was ist die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks oder wer versteht, wann versteht man die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks? Und nach Wittgenstein sieht das so aus, ein Satz versteht, wer weiß, unter welchen Bedingungen er wahr oder falsch ist. Damit knüpft natürlich den Wittgenstein direkt an Überlegungen bereits von Frege und versucht eben genau dieses wahrheitskonventionale Moment von Aussagen herauszustellen. Wann ist ein Satz wahr? Und da geht dann eben, das hatten wir ja auch dann, hatte Matthias angedeutet, im Sinne dieser Abbildungstheorie oder der Bedeutung einfacher Sätze sind wahr, wenn diese mit Tatsachen korrespondieren. Es muss also in irgendeiner Form eine isomorphe Beziehung geben zwischen der Struktur des Satzes und der Struktur der Welt und somit eben eine Isomorphie, eine Strukturanalogie zwischen der Struktur des Satzes und der Weltstruktur. Und wie bereits angedeutet, auch das in diesem direkten Anliegen an Frege, also komplexe Sätze setzen sich aus einfachen Sätzen zusammen, das ist genau wie dieses Komponentalitätsprinzip. Und zwar eben nach diesem Schema, also sagen einzelnen Komponenten plus ihrer Konstruktionsprinzipien letztendlich. Also der Satz P und Q, das kennen wir logisch formuliert, P und Q ist genau dann wahr, wenn sowohl P als auch Q wahr ist. Eine Weiterentwicklung dieser wahrheitskonventionalen Bedeutungstheorie ist dann eine Verifikationstheorie der Bedeutung. Also auch hier, das wird dann entwickelt vom logischen Empirismus, einer der federführenden Proponenten ist Carnap, der argumentiert, also auch direkt im Anschluss an Wittgenstein argumentiert, wann verstehe ich eine Aussage? Eine Aussage versteht derjenige, der weiß, durch welche Prozeduren sich die Aussage verifizieren lässt. Also ausreichend sind nicht nur die Wahrheitsbedingungen, sondern Carnap argumentiert. Also verstanden habe ich dann einen Satz, wenn ich weiß, wie sich diese Aussage verifizieren oder natürlich im Gegenzug falsifizieren lässt. Aber ich muss, eine Aussage ist so lange sinnlos, solange ich keine Methode weiß, wie ich sie verifizieren oder falsifizieren kann. Wenn ich behaupte, Gott existiert, dann macht dieser Satz keinen Sinn für Carnap, weil ich habe ja keinerlei Möglichkeit, ihn zu verifizieren oder zu falsifizieren. Verstanden habe ich diesen Satz erst dann, wenn ich auch ein Verfahren, eine Prozedur angeben kann, um ihn zu verifizieren. Und in diesem Sinn, das Programm des logischen Empirismus ist dann eben dieses, ja, programmatisch wird gefordert, dass man alle komplexen Aussagen, eine Idee dahinter sieht, ich kann jede komplexe Aussage auf einfachste Aussagen über das Gegebenes zurückführen. Also jede komplexe Aussage, die deutliche komplexe Aussage besteht letztendlich eben auch wieder aus ihren Kompositions- oder Konstruktionsprinzipien plus ihrer einzelnen, er nennt das eben Aussagen oder empirisch Gegebenes, das sind nach Carnap sogenannte Beobachtungs- oder Protokollsätze und die lassen sich direkt dann an der empirischen Realität prüfen. Also ganz klar, Sätze haben und dann nicht eine Bedeutung, wenn sie wahr oder falsch sein können. Und in diesem Sinne eben auch als letztendlich philosophisches Programm formuliert Carnap auch im Anschluss bei Wittgenstein, finden wir das ja auch schon, sein Ziel der Philosophie ist in diesem Sinne eben letztendlich Entlarvung der philosophischen oder der physischen Probleme als sogenannte Scheinprobleme, beziehungsweise eben die Umwandlung oder Rückführung von metaphysischen Aussagen auf empirische Aussagen. Welche Einwände können sich nun, das hatten wir ja gesehen, diese Einwände werden ja bereits auch von Wittgenstein dann selbst sozusagen an seinen eigenen ersten Entwurf, also vom späten Wittgenstein an den frühen Wittgenstein-Traktatus formuliert. Welche Einwände kann ich nun gegen eine solche unterschiedlichen Spielarten an der referenziellen Bedeutungstheorie geltend machen? Also wie bereits gesagt, es sind sehr unterschiedlich, es sind alles letztendlich Spielarten von referenziellen Bedeutungstheorien, die alle auch sagen, diesem Programm oder dieser Vorstellung einer idealen Sprache anhängen. Deswegen eben auch, man spricht von einer Philosophie der idealen Sprache. Ziel all dieser Versuche ist es, eine Sprache letztendlich zu konstruieren, die frei ist von den gesamten eben Unvollkommenheiten und Mängel der natürlichen, alltäglichen, gesprochenen Sprache, beziehungsweise eben eine letztendlich Entwicklung, wie es bei Carnap heißt, einer logisch korrekten Sprache, einer logisch korrekten Grammatik, die letztendlich sozusagen frei ist sozusagen von den Unwägbarkeiten der natürlichen Sprache. Erster Einwand ist der Reduktion der Sprachreflexion auf den Behauptungssatz. Das hat Übermeier immer wieder auch betont. Also was ist letztendlich welche Art von Aussagen, Äußerungen zählt oder ist interessant für alle diese philosophischen Positionen? Ausgangspunkt ist immer die Analyseeinheit ist der wahrheitsfunktionale Behauptungssatz. Also es werden immer nur Sätze untersucht, von denen man angeben kann, ob sie wahr oder falsch sind. Es wird gleichzeitig so getan, als gäbe es in der Sprache, das wären die einzig relevanten Äußerungsformen innerhalb der Sprache, eben auch genau nur solche Sätze. Bei Austin heißt es dann eben dazu, die einzig interessante Aufgabe jeder Äußerung scheint darin zu bestehen, wahr zu sein oder zumindest falsch zu sein. Der Einwand, den man erheben kann, ist der, das finden wir bei Wittgenstein, das finden wir bei Austin, eben ist der zu sagen, ja nicht alles, was als Aussage aufgefasst wird oder was man als Aussage interpretieren könnte, ist überhaupt als Aussage intendiert. Also sehr oft begehen wir einen, er nennt das dann eben später, deskriptiven Fehlschluss, wir glauben in irgendeiner Form, wir gehen her und analysieren bestimmte Sätze so, als wären sie Behauptungssätze. Sehr häufig geht es aber, erheben diese Äußerungen überhaupt den Anspruch, selbst Behauptungen aufzustellen oder erheben gar nicht den Anspruch, wahr oder falsch zu sein. Und die weitere Einsicht ist die zu sagen, es gibt eigentlich sehr viel mehr Kriterien zur Beurteilung sprachlicher Äußerungen als wahr oder falsch. Also Warnung, Befehl, Bitte, Gebet, Versprechen, das hatte auch schon Aristoteles gesehen, also bereits in der Interpretation geht er darauf ein, dass es durchaus Äußerungsformen gibt, die nicht wahr oder falsch sein können. Er sagt aber da ganz deutlich, das wollen wir im Weiteren hier nicht behandeln, das ist Teil der Poetik und der Rhetorik. Also diese Ausschließung aller Äußerungsformen, die nicht wahr oder falsch sein können, wird sicherlich explizit erstmals bei Aristoteles formuliert und hält sich dann eine Ausschließung, die darin besteht, dass diese Äußerungsformen in die Rhetorik oder in die Poetik verbannt werden oder in der Literatur. Also das war ja Kennzeichen, auch das, dass Frege Tanach durchaus anerkennen, dass es auch eben literarische Satzformen oder Äußerungsformen gibt, aber die können eben keinen Anspruch auf Wahrheit und Erkenntnis erheben. Bei Frege eben, ja, mögen einen Sinn haben, aber sie haben sicherlich keine Bedeutung. Also es gibt mehr Möglichkeiten, Äußerungsformen zu beurteilen. Ein Satz kann korrekt sein, er kann angemessen sein, eine Äußerung kann gelingen oder missglücken. Also ich kann eine Äußerung auf sehr unterschiedliche Art und Weise beurteilen und eben nicht nur nach wahr oder falsch. Und damit, mit dieser Einsicht, vollzieht sich dann das, sozusagen, was im Anschluss an den sogenannten Linguistik-Turn der Philosophie des 20. Jahrhunderts dann als Pragmatic-Turn bezeichnet wird. Also sozusagen nach der sprachlichen Wende haben wir jetzt eine Wende sozusagen zum Pragmatischen hin. Schlagwort ist hier Meaning is Use. Also was ist die Bedeutung eines Wortes? Die Bedeutung ist nicht mehr der Gegenstand, für den es steht, sondern sein Gebrauch in der Sprache. Bedeutung wird über den Gebrauch versucht zu erschließen, beziehungsweise Bedeutung erschöpft sich nicht mehr in einer rein referenziellen Funktion. Deswegen habe ich vorhin auch darauf hingewiesen, dass das alles Spielarten sind einer referenziellen Bedeutungstheorie, also Bedeutung in irgendeiner Form von Stehen für, ich verweise auf irgendetwas, ich kann auf etwas referieren. Die Bedeutung ist eines Ausdrucks wieder in diesem Sinne, nach diesem ersten Ansatz eben immer, sagen, das Referenzobjekt. Jetzt wird gesagt, nein, sozusagen, wir müssen diese referenziellen Bedeutungstheorien verabschieden und wir müssen Bedeutung als Gebrauch interpretieren. In diesem Sinne sind dann eben auch nach Wittgenstein 2, eben der philosophischen Untersuchungen, die Missverständnisse, er hält daran fest, dass es durchaus, sozusagen, dass die Missverständnisse, dass viele Probleme innerhalb der Philosophie, daran hält er fest, dass die sprachlich der Natur sind, aber sie sind jetzt nicht mehr sozusagen bezogen auf eine Dysfunktion der Logik oder auf eine Dysfunktion der Grammatik der Sprache, sondern sie betreffen letztendlich sozusagen eine mangelnde Einsicht in die Verwendungsweise von Sprache selbst. Also philosophische Probleme sind Missverständnisse, die Gebrauch unserer alltäglichen Sprache betreffen und nicht mehr ihre Logik, wie das noch beim frühen Wittgenstein der Fall gewesen ist. Und in dem Sinne fordert dann auch sozusagen Wittgenstein in Untersuchungen, dass die Sätze der Philosophie letztendlich von ihrer metaphysischen Verwendungsweise auf ihre alltägliche Verwendungsweise zurückgeführt werden müssen. Also nicht mehr eine Rückführung, wie bei Carnap noch auf empirisch gegeben ist. Es geht nicht darum, ist die Sätze an die Empirie, an etwas real Gegebenes anzuschließen. Da habe ich immer diese Idee einer Referenzialität, die ich einholen könnte, sondern es geht darum, die Verwendungsweise von einer metaphysischen auf ihre alltägliche zurückzuführen. In dem Sinne, das ist ganz wichtig, was ist jetzt für diese pragmatischen Bedeutungstheorien die Grundeinheit der Analyse? Die Grundeinheit der Analyse ist sicherlich nicht das Wort und nicht der Name. Die Analyse, die Grundeinheit ist aber auch nicht der Satz oder die Aussage, sondern die Grundeinheit ist die Äußerung. Das heißt, es geht immer um sprachliche Ausdrücke innerhalb einer konkreten Gesprächsäußerungssituation. Also von jetzt ab, auch bei Austin, wird es immer um Äußerungen gehen. Es geht nie um Aussagen. Bei Aussagen habe ich immer schon die Idee, die könnten wahr oder falsch sein. Und das könnte sich isolieren aus dem Kontext der konkreten Äußerungssituation. Also der konkreten Äußerungssituation. Austin argumentiert, die Grundeinheit der Analyse ist immer schon die Äußerung. Und in dem Sinne finden wir dann ja auch bei Wittgenstein, das haben wir letzte Woche ausführlich gesehen, die Überlegung, dass eben das Sprechen einer Sprache, auch wieder, es geht um konkretes Sprechen und die pragmatische Dimension der Sprache, Teil ist einer Tätigkeit oder einer Lebensform. Und dass ich eben einen sprachlichen Ausdruck letztendlich erst dann verstehe, nicht wenn ich jetzt weiß, wenn er wahr oder falsch ist, nicht wenn ich weiß, wie ich ihn verifizieren kann, sondern nur dann, wenn ich seine unterschiedlichen Gebrauchsweisen kenne. Und zwar auch seine unterschiedlichen Gebrauchsweisen in unterschiedlichen Sprachspielen. Also ich verstehe dann einen Ausdruck, wenn ich weiß, welche Sprachspiele ich mit diesem Ausdruck spielen kann. Das können sehr unterschiedliche sein, aber das wäre dann die Bedeutung des Ausdrucks. Oder ich habe dann zumindest dann, kann ich sagen, ich habe einen bestimmten Ausdruck verstanden. Und gibt es selbst wiederum, als von dieser Philosophie ist der normalen Sprache, können wir das endlich in zwei Ansätze differenzieren. Den ersten Ansatz haben wir letzte Woche kennengelernt. Das war die Betonung der prinzipiell, wie das bei Wittgenstein heißt, unendlich vielen Gebrauchsweisen der Sprache. Also diese Formulierung selbst stammt von Austin, also man verweist jetzt auf Wittgenstein. Aber Wittgenstein betont, dass wir eben die Zahl der Sprachspiele selbst nicht überschauen können. Die ist prinzipiell unzählbar, unendlich. Wir können nicht in irgendeiner Form, das ist der entscheidende Punkt bei Wittgenstein, es ist nicht möglich jetzt zu sagen, okay, entwerfen eine Liste, welche Sprachspiele kann ich spielen in einem bestimmten Ausdruck. In dem Sinne auch natürlich ist es klar, wenn ich vorhin gesagt habe, einen Ausdruck versteht, der weiß, welche Sprachspiele ich mit diesem Ausdruck spielen kann, dann impliziert natürlich diese Position von Wittgenstein, dass ich die Bedeutung oder einen Ausdruck niemals vollständig verstehen kann. Weil natürlich auch die Zahl der Sprachspiele, die ich spielen kann, nicht von vornherein gegeben ist, sondern, ich zitiere das kurz, die Frage eben von Wittgenstein, wie viele Arten von Sätzen gibt es aber, etwa Behauptung, Frage und Befehl. Es gibt, so Wittgenstein, unzählige solcher Arten, unzählige verschiedene Arten der Verwendung, alles dessen, was wir Zeichen, Worte, Sätze nennen. Und diese Mannigfaltigkeit ist nichts Festes, ein für allemal Gegebenes, sondern neue Typen der Sprache, neue Sprachspiele, wie wir sagen können, entstehen und andere veralten und werden vergessen. Also ich habe keine Möglichkeit, in irgendeiner Form eine Typologie oder eine Klassifikation einer gewissen Anzahl von Sprachspielen zu formulieren. In dem Sinne, die Konsequenz ist auch ganz klar, ich habe keine Möglichkeit, die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks ein für alle Mal eindeutig abzuschließen oder festzulegen. Ich kann nicht wissen, ob nicht irgendwann ein neues Sprachspiel mit diesem Ausdruck gespielt wird tatsächlich. Das wird allein nahegelegt, alles, was wir kennengelernt haben, als mögliche Rekontextualisieren von sprachlichen Ausdrücken. Denken Sie auch nur einfach an figurative, metaphorische Verwendungsweisen. Also ich kann nie genau sagen, ob ich alle Sprachspiele kenne. Gegen diese Position einer unendlichen Pluralität wendet sich nun Austin. Er sagt, naja, okay, also von mir aus, es muss irgendwo möglich sein, sagt Austin, diese Form von Sprachspielen, die unterschiedlichen Äußerungsformen und der damit verbundenen Handlungen zu klassifizieren. Und er sagt, na gut, also die Philosophen sagen, finden Sie den Text, der wieder ist, der argumentiert, und na gut, also die Philosophen sagen oft schon bei 17 Äußerungsformen, das werden unendlich viele, er argumentiert, auch wenn es 10.000 sind oder 20.000, das ist egal, dann sind es halt 10 oder 20.000, aber prinzipiell sagen, wäre das erfassbar. Also er geht davon aus, egal, sagen, ob es jetzt 5, 17 oder 10.000 sind, es muss in irgendeiner Form möglich sein, eine Typologie oder eine Klassifikation solcher unterschiedlichen Äußerungsformen zu entwerfen. Und innerhalb dieser Position, die davon ausgeht, also sagen, beide Positionen stimmen darin überein, dass die Bedeutung eines Ausdrucks sein Gebrauch in der Sprache ist. Beide sagen, vollziehen den pragmatischen Turn innerhalb der Sprachphilosophie nochmal selbst. Aber eben die zweite Position hält fest an der Möglichkeit einer Klassifikation. Und je nachdem, welche Perspektive ich einnehme, ist die Perspektive des Produzenten von unterschiedlichen Äußerungsformen und Sprechakten, habe es mit der sogenannten Sprechakttheorie zu tun, die dann von Austin initiiert und von Searle weiterentwickelt wird. Nehme ich die Perspektive des Rezipienten ein, dann komme ich zu einer sagen, Theorie, das ist dann der zweite Strang, den wir jetzt hier nicht behandeln werden im Verlauf der Vorlesung, einer Theorie der sogenannten konversationellen Implikaturen, die von Paul Grice vertreten wird. Gut. Abschließend vielleicht dazu noch als Übersicht, das zeige ich nur kurz, also von daher, wir können jetzt zwei unterschiedliche Zweige der analytischen Sprachphilosophie unterscheiden, wobei es ist deutlich jetzt ja geworden, es sind nicht zwei Zweige, die sich weiterentwickelt hätten, sondern es ist im Sinne auch Verstehen einer Abfolge. Also die Philosophie der idealen Sprache ist verbunden mit den Orten tatsächlich Wien und Cambridge, also vertreten von deutschsprachiger Raum und Cambridge, von Frege, Wittgenstein 1 und Rudolf Carnap und gewissermaßen als Revision oder als Weiterentwicklung der Philosophie der idealen Sprache formiert sich dann das, was wir eben kennen unter dem Titel der Philosophie der normalen Sprache,
hier verbunden eben mit den Namen Wittgenstein 2, mit Gilbert Ryle, Austin, Strawson, Price und John Searle. Interessanterweise auch hier unterschiedliche Orte, nämlich seine Konzentration auf die Orte Oxford in England und Berkeley in den USA. Und nächste Woche, glaube ich, wird John Searle, einer der dann dazu noch mehr hören, am 29. glaube ich, spricht John Searle an der Universität. Also gucken Sie einfach auf den Terminkalender der Universität, das ist sicherlich sehr zu empfehlen und eine gute, also er ist auch ein sehr guter Vortragender, ich kann das nur empfehlen. Und sicherlich eine hervorragende Ergänzung hier zur Vorlesung, sich diesen Vortrag anzuschauen. Der ist am Donnerstag, den 29. um 19 Uhr. Wo, weiß ich jetzt nicht, aber das finden Sie leicht heraus auf dem Terminkalender der Universität. Gut, gibt es dazu erstmal Fragen von Ihrer Seite aus? Gut, wenn nicht, dann machen wir gleich weiter mit John L. Austin. Es ist wahnsinnig viel zu sagen zu seinem Leben, es ist auch kaum irgendwas rauszukriegen. Das Leben muss extrem unaufregend gewesen sein. Wir haben bei Wittgenstein schon das letzte Mal ja auch gehört, dass er extrem wenig veröffentlicht hat, aber wahnsinnig viel geschrieben hat. Austin hat nicht nur extrem wenig veröffentlicht, er hat auch extrem wenig geschrieben. Also es gibt von ihm relativ wenig. Das ist aber auch nicht ganz zufällig. Also diese Tradition von Philosophie hat sie tatsächlich wieder ganz wichtig, die Philosophie des Dialoges verstanden. Also auch gerade an diesen Orten, Oxford und Cambridge, war das Diskutieren wesentlich wichtiger als das Publizieren. Das heißt also sehr viel der Vermittlung und auch der Theoriebildung ist in Form sogenannter Zirkel, hat sie dort vollzogen und weniger in dem Produzieren jetzt, in dem Produzieren von Texten. Interessant dann erstmals ist zu sehen, dass Austin derjenige ist, der 1950 Freges Grundlagen der Arithmetik ins Englische übersetzt. Also der Konnex zu Frege spricht direkt dort über diese Übersetzung und erklärt auch diese Wiederaufnahme des Begriffs der Kraft, der behauptenden Kraft, oder eben dann, wie wir später sehen werden, der sogenannten illokutionären Rolle oder der illokutionären Kraft sprachlicher Äußerungen. Wichtig oder gewissermaßen ja also bekannt geworden ist im Austin tatsächlich eigentlich nur für eine einzige Vorlesung und für relativ wenige Artikel, nämlich für die Vorlesung, die er 1955 gehalten hat, How to Convince with Words, an der Harvard University. Auch die wurde erst 1962 posthum veröffentlicht. Und die Gedanken, die er dort formuliert hat, finden sich nochmal in unterschiedlichen Variationen in zwei Vorträgen. Der eine nennt sich Performative Utterances für die BBC aus dem Jahre 56 und der zweite ist ein Vortrag Performative und Constructive, den er in französischer Sprache gehalten hat auf einer Konferenz der Philosophie Analytique in Frankreich. Das ist deswegen interessant, weil damit sagen eine Rezeption dieser Unterscheidung von performativ-konstativ, eine Rezeption der Sprechakttheorie in Frankreich erstens angestoßen wird. Es gibt dann jetzt nur zwei, also eben auch das alles posthume veröffentlicht, Philosophical Papers, auch die versammeln 12 oder 15 Aufsätze, auch erst posthum erschienen. Was ist nun die zentrale These von Austin? Wovon geht der Austausch bereits genannt in einem sogenannten deskriptiven Fehlschluss der Philosophie? Worin besteht der? Der besteht darin zu glauben, dass eben Sprache nur darin bestände, die Welt zu beschreiben und Tatsachen zu behaupten. Und Austin sagt, nein, das ist schlicht falsch, das ist ein Fehlschluss. Sprache ist zu sehr viel mehr Dingen in der Lage, und Sprache ist kann sehr viel mehr tun, als nur bestimmte Tatsachen zu behaupten oder eben bestimmte Sachverhalte zu beschreiben. Konsequenz oder die These, die er formuliert, ist die zu sagen, Sprechen ist ein Tun und Handeln mit Worten. Wir haben es immer mit Äußerungen zu tun, mit Sprechhandlungen und Sprechakten. Er versucht seinen ersten Ansatz einer Typologie von sogenannten Äußerungsarten. Und er sagt, also äußerlich betrachtet können wir eigentlich zwei Typen von Sätzen unterscheiden. die äußerlich irgendwie alle wie Aussagen aussehen, aber sie haben eine ganz unterschiedliche Funktion. Eine Äußerung in der Form, die Katze heißt Lisa, ich taufe die Katze auf den Namen Lisa, er hat versprochen zu kommen, ich verspreche zu kommen. Und Austin argumentiert nun, wir finden dort zwei unterschiedliche Formen von Äußerungen. Nämlich A und C, die Katze heißt Lisa und er hat versprochen zu kommen, sind sogenannte konstative oder kann man sagen behauptende, feststellende Aussagen. Und B, ich taufe die Katze auf den Namen Lisa, C, ich verspreche zu kommen, sind sogenannte performative oder vollziehende Äußerungen. Wie sind nun diese performativen Äußerungen genauer zu bestimmen? Also konstative Äußerungen, das ist klar, das hat die Philosophie bereits ausführlich behandelt, das sind alles Aussagen, Feststellungen, die einen Sachverhalt beschreiben, Tatsachen behaupten, um was ist denen wesentlich, sind wahr oder falsch, und zwar eins von beiden. Das sind Aussagen der Form, die Katze ist auf der Matte, wahr oder falsch, es regnet, wahr oder falsch, er versprach zu kommen, wahr oder falsch. Dagegen nun, das ist dann das Neue, scheinen performative Äußerungen nicht wahrheitsfähig zu sein. Bei ihnen kann ich nicht ohne weiteres scheinbar entscheiden, ob sie wahr oder falsch sind. Und das sind Äußerungen der Form, ich verspreche zu kommen, ich erkläre die Sitzung für eröffnet, ich taufe dich auf den Namen, ich vermache dir meine Uhr. Also, wir können nicht wirklich sagen, wenn jetzt jemand ein Versprechen gibt, verspreche zu kommen, ist das jetzt wahr oder falsch? Es gibt andere Kriterien, diese Äußerungen zu beurteilen, aber mit wahr oder falsch komme ich scheinbar nicht weiter. Und Austin interessiert sich nur genau dafür, was sind die Kriterien, nach denen ich diese Äußerungen beurteile. Nach welchem Kriterium beurteile ich eine Aussage der Form, ich verspreche morgen zu kommen oder ich taufe dich auf den Namen Tom. Performative Äußerungen, so Austin, sind nun dann eben keine Beschreibungen für Sachverhalten. Sondern der entscheidende Punkt ist der, dass mit performativen Äußerungen Handlungen selbst vollzogen werden und letztendlich Tatsachen überhaupt erst geschaffen werden. Und in diesem Sinne ist die eine performative Äußerung immer der Vollzug der Handlung selbst. Sie beschreibt keine Handlung, die vollzogen wird. Sie beschreibt auch keinen inneren Akt, also nicht im Sinne, ich verspreche erst intentional innerlich und dann wäre die Äußerung, ich verspreche morgen zu kommen, nur auf die Beschreibungen meines inneren, intentionalen Prozesses, den ich vollziehe. Und er sagt, nein, die Äußerung selbst ist der Vollzug der Handlung. Mit dieser Äußerung vollziehe ich eine Handlung. Ich beschreibe nicht irgendetwas. Ich beschreibe weder irgendetwas in der Welt, noch beschreibe ich irgendetwas, was in meinem Kopf sich vollziehen würde. Also, er formuliert es in der Form, the issuing of the utterance is the performance of an action. An anderer Stelle, to say I promise to, just is the making of a promise. Wie beurteile ich nun performative Äußerungen? Wir haben gesehen, wahr oder falsch haut nicht hin. Das ist scheinbar kein Kriterium, mit dem ich performative Äußerungen beurteilen kann. Aber es gibt ein anderes Kriterium. Und dieses Kriterium besteht darin, dass performative Äußerungen glücken oder fehlschlagen können, wenn bestimmte Voraussetzungen nicht gegeben sind. Also, wenn ich sage, naja, du hast dir versprochen, irgendwie morgen zu kommen, oder ich gebe ein Versprechen, oder ich taufe meinen Hund auf den Namen Tom, oder ich erkläre sie beide für Mann und Frau, kann ich machen, wahrscheinlich gelingt es mir nicht, warum? Weil bestimmte Bedingungen offensichtlich nicht erfüllt sind, gegeben sein müssen, dass ich jetzt sagen könnte, ich verheirate mal alle, die in diesem Raum sitzen. Ich kann es machen, ich kann es probieren. Austin würde dann sagen, naja, irgendwie scheint diese performative Äußerung fehlgeschlagen zu sein. Wir müssen mal gucken, was muss erfüllt sein, damit diese Äußerung gelingen kann. Offensichtlich aber gibt es dann Kriterien für die Beurteilung performativer Äußerungen und das dann ist immer etwas, er nennt das Erfolg, Misserfolg oder seine Begriffe happy, unhappy, delicious, infelicious. Und Austin geht dann dazu über, eine sogenannte Doctrine of Infelicities zu entwickeln. Man hat eine Lehre der Unglücksfälle, eine Lehre der Fehlschläge oder eine Theorie der Unglücksfälle. Die erste Form, wo, oder dann, er sucht nun nach Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit eine performative Äußerung gelingen kann. Und die erste Er unterscheidet zwei Kategorien von Bedingungs- oder Erfüllungsbedingungen. Die erste bezieht sich auf die Situation und die Umstände der Äußerung, in der diese performative Äußerung gemacht wird. Die zweite bezieht sich sozusagen auf bestimmte innere Vollzüge oder eben auch dann auf die weiteren Handlungen des oder derjenigen, die eine performative Äußerung vollzieht. Der erste Punkt sozusagen, welche Bedingungen müssen erfüllt sein, ist sagt A, es muss ein anerkanntes konventionelles Verfahren geben, kraft dessen man mit der Äußerung bestimmter Wörter eine bestimmte Handlung vollziehen kann. Es muss irgendein konventionelles Verfahren geben, mit dem eine bestimmte Äußerung oder eine Handlung vollziehen kann. Und die betroffenen Personen, Umstände müssen auf das Verfahren passen, auf das man sich beruft. Also warum kann ich jetzt nicht sagen, ich verheirate Sie beide jetzt zu Mann und Frau? Naja, ganz klar, wir sind nicht in der Kirche, die beiden wollen überhaupt nicht heiraten und ich bin kein Priester. Wir haben eine ganze Reihe von Bedingungen, die offensichtlich erfüllt sein müssen, damit diese performative Äußerung gelingt. Ist nun eben eine, genau, und das Weitere ist, das Verfahren muss B1 und B2, das Verfahren muss von allen Beteiligten korrekt und vollständig ausgeführt werden. Also wenn ich, angenommen, ich wäre ein Pfarrer, ich sage, ich erkläre euch für Mann und Frau, der Mann sagt ja, die Frau sagt nein, kommt die performative Äußerung nicht zustande. Die Kirche geht sogar noch einen Schritt weiter. Die Kirche sagt, selbst wenn beide ja gesagt haben und sie vollziehen nicht den Akt der Ehe und bekommen keine Kinder, dann wäre auch noch diese Handlung gar nicht zustande gekommen. Also in irgendeiner Form wird sogar noch gefordert, dass sich die Personen in irgendeiner Form verhalten müssen. Das werden wir gleich noch sehen. Ein anderes Beispiel auch von Austin ist, also wenn ich sage, ich wette mit Matthias, keine Ahnung, dass Deutschland Europameister wird und Matthias sagt gar nichts, dann ist damit irgendwie keine Wette vollzogen. Matthias muss einschlagen in die Wette, muss sagen, ja, ich wette dagegen. Das heißt, es ist eine der Bedingungen nicht erfüllt, so kommt die Handlung nicht zustande. Die performative Äußerung ist nichtig, so sagt Austin, ungültig oder unwirksam. Also eine Reihe von Begriffen, die er da hat, sagt null, void, without effect. Die zweite Kategorie, und das sieht man auch bei Austin, also einmal benutzt er lateinische Buchstaben A und B, dann griechische Gamma 1 und Gamma 2. Das betrifft die Bedingungen bezüglich der Einstellung oder Verhaltensweisen der betroffenen Person. Gamma 1, der performativen Äußerungen, die bestimmte Intentionen oder Gefühle involvieren, müssen die beteiligten Personen diese auch tatsächlich haben. Also wenn ich sage, ich verspreche zu kommen, aber überhaupt nicht die Absicht habe, das zu tun, dann gebe ich sein Versprechen. Versprochen habe ich es trotzdem natürlich, ne? Aber ich bin nicht aufrichtig gewesen. Genauso, wenn ich jemanden zum Beispiel, jetzt, ich heiße irgendjemanden willkommen und sage, es ist schön, dass du gekommen bist und dann behandle ich ihn die ganze Zeit wie den letzten Dreck, dann handle ich sozusagen nach außen inkonsequent. Also dann passt sozusagen mein Willkommen heißen nicht mit dem zusammen, wie ich ihn letztendlich behandle. Das heißt, die Personen müssen sich dann auch so verhalten, dass wer ein Versprechen gibt, das Versprochene aber nicht tut, handelt inkonsequent. Ne? Ich kann es ja geben und erfülle das dann nie, habe vielleicht sogar die Absicht gehabt, es zu erfüllen, aber komme dann drauf, ich will ja gar nicht mehr es erfüllen, dann handelt es nach außen nicht konsequent oder inkonsequent. Der große Unterschied zu diesen Unglücksfällen der Form A und B besteht nun darin, dass bei diesen Bedingungen Gamma die Handlung durchaus vollzogen wird. Also die Handlung wird vollzogen, kommt zustande. Aber, so sagt er, sie ist also äußerlich betrachtet vollständig und korrekt. Wenn ich verspreche, habe ich versprochen, egal ob ich vor bin, es zu halten oder nicht. Nur das kann ich rausreden, wie ich will, das nutzt mir nicht, versprochen ist versprochen. Aber, so sagt er, sie ist hohl oder unehelich. Also es sind gewisse Bedingungen, aber vollzogen ist sie letztendlich. Und damit kann nun Austin, oder versucht nun Austin, zwei Typen von Unglücksfällen zu unterscheiden. Also einmal A und B sind die sogenannten Versager oder Missfires, nennt er die. Die performative Äußerung ist unwirksam. Die Handlung wird faktisch nicht vollzogen. Das heißt, es kommt überhaupt keine Handlung zustande. Das ist wie wenn ich jetzt sage, ich taufe dich auf den Namen Pudelwutz oder so, nutzt mir nichts. Vielleicht doch. zweite Typ ist Missbräuche, Abuses, die Handlung kommt zustande, the act is achieved, so Austin, jedoch durch einen Missbrauch des Verfahrens. Also, ich hab das Verfahren, das mir konventionell innerhalb einer bestimmten Sprachgemeinschaft gegeben ist, nach Austin dann missbraucht. Zwischenstand, also welches Resümee können wir bisher hinziehen? Also ganz klar, das erste hatten wir gesehen, wie beurteile ich performative Äußerungen? Ich beurteile sie nicht nach wahr oder falsch, sondern nach Erfolg und Misserfolg. Das ist das Kriterium zur Beurteilung performativer Äußerungen. Konsequenzen, die sich daraus ergeben oder eben auch die von Austin bereits selbst reflektiert werden, entscheidend ist, dass Austin bereits selbst zu der Erkenntnis kommt, dass eigentlich das Betrachten von Unglücksfällen wesentlich interessanter ist als das von sogenannten Normalfällen. Also aus dem Normalfall kann ich oft in der Regel gar nichts lernen, das ist bei Freud schon angelegt, also sozusagen eine Psychoanalyse der Fehlschläge. Also über das, wo etwas schief läuft, kann ich oft sehr viel mehr gewinnen als über den sogenannten Normalfall, der mir gar nicht auffällt. Im sprachlichen Verstehensprozess ist das auch immer so, Sprache, erst dann, wenn wir etwas nicht verstehen, wenn es zu Missverständnis kommt, stocken wir und wir merken, aha, da liegt ein Missverständnis vor. Also die Unglücksfälle besitzen einen größeren analytischen Wert als der sogenannte Normalfall. Und entscheidend ist, der Misserfolg ist letztendlich auch kein äußerliches Missgeschick. Das ist nicht, dass man sagen könnte, naja, da ist jetzt irgendetwas äußerlich schiefgelaufen bei dieser Äußerung, sondern das ist für die performative Äußerung selbst konstitutiv. Und zwar in dem Sinne konstitutiv, als sie eins von beidem sein muss. Also so wie eine konstitutive Äußerung wahr oder falsch sein muss, oder auch gar keine konstitutive Äußerung ist, wenn sie auch falsch sein könnte, so ist eine performative Äußerung überhaupt keine performative Äußerung, wenn sie auch misslingen könnte. Gibt es dazu erstmal Fragen vielleicht noch? Kurz, ja?
Diese Abuses, welche Bedeutung haben die eigentlich? Ich meine, spielen die irgendeine Rolle, wenn das Gespräch irgendwie nicht funktioniert, wenn es gegeben wird und es nachher gebrochen wird? Ist ja egal, also welche Bedeutung hat diese Kategorie überhaupt?
Welche Bedeutung, Sie meinen, welche Bedeutung sie hat?
Oder was will er damit? Der nächste Test ist, nicht nur das Aussprechen eines innerlich vollzogenen Aktes ist, sondern dass durch diesen Akt diese Handlung vollzogen wird. Oder durch das Aussprechen der Handlung vollzogen wird. Und nicht, dass es ein innerlicher Vorgang ist. Und daher kommt das Versprechen vollgültig zustande, auch wenn man es nachher bricht.
Ja, aber es hat natürlich, also pragmatisch hat es eine große Bedeutung. Für uns ist es schon wichtig zu gucken, ist jemand aufrichtig oder nicht. Also wenn jemand ein Versprechen gibt und wir merken, er ist auch unaufrichtig, dann ziehen wir daraus die Konsequenzen, und zwar sehr schnell. Das macht er zweimal und dann glauben wir ihm wieder. Also das Problem ist natürlich, wenn ich das tue und als unaufrichtig gewissermaßen, ich weiß, ist jemand unaufrichtig, dann wird derjenige Schwierigkeiten haben, überhaupt mal Versprechen zu geben. Also es wird ihm dann gelingen bei anderen Leuten, die das nicht wissen, oder wenn ich von jemandem weiß, der hält sein Versprechen eh nie, dann natürlich hat das schon Konsequenzen in dem Sinne, dass ich weiß, naja, auf den kann ich mich nicht verlassen.
Und würde ein Versprechen, wenn alle nur noch lächeln, wenn dieser jemand ein Versprechen gibt und das eh nicht ernst nimmt, würde das dann trotzdem glücklich zustande kommen?
Eben, es wird dann in dem Sinne eigentlich mal gar nicht mehr zustande kommen. Nur wenn jetzt jemand ein Versprechen gibt und ich nicht letztendlich auch sage, okay, da ist eine Handlung vollzogen geworden, eine Tatsache geschaffen worden. Eine Tatsache, die geschaffen worden ist, ist eine diskursive, ist ein Versprechen. Aber das kennen Sie auch, jemand verspricht Ihnen was und Sie sagen schon okay. Ne? Also bloße Worte, bloßes Geräusch, das heißt in dem Sinne würden Sie auch denjenigen nie drauf festnageln auf dieses Versprechen. Es gibt sogar Situationen, wo jemand was hoch und heilig verspricht und man weiß eh, das ist... Also neulich habe ich irgendjemanden getroffen, der wollte sich von mir 5 Euro leihen, hat mir beteuert, er gibt es mir auf jeden Fall wieder zurück. Das war irgendein Sandler, das war klar, er gibt es mir nie wieder zurück, kann er auch gar nicht. Und damit war klar, das war auch kein Versprechen, das war einfach nur der Versuch, möglichst mir glaubhaft zu machen, er braucht das Geld. Also da hat es dann das Versprechen eine ganz andere Funktion, da hat das Versprechen nicht die Funktion, ein Versprechen zu vollziehen, sondern seine Position glaubhaft zu machen.
Muss denn Versprechen angenommen werden, um erfolgreich zu sein?
Eben in dem Sinne ja. Also ich muss eine gewisse Annahme des Versprechens letztendlich, also wenn ich jemandem etwas verspreche, dann muss es eine Annahme geben. Und es muss etwas sein, was ich mir tatsächlich, wenn ich dem Matthias verspreche, ich drehe dir hinterher ein paar in den Hintern, dann ist das kein Versprechen, sondern eine Drohung. Ne? Oder ich werde dich schon kriegen. Ne? Das ist natürlich auch ein Versprechen, aber das Versprechen ist dann für mich nicht wahnsinnig, wenn mir das jemand sagt, der zwei Köpfe größer ist, dann ist das nichts, was ich mir wirklich wünsche, sondern dann ist es eine Drohung tatsächlich.
Ja? Ja, ich bin etwas unglücklich damit, wie leichtfertig man den Wahrheitsbegriff aus der Diskussion schiebt, weil ich denke, eine performative Äußerung kann ja wahr sein, wenn sie in sich zutrifft oder in sich konsequent bleibt.
Also, dass performative Äußerungen auch gewisse Bedingungen der Wahrheit und Falschheit erfüllen müssen, dazu werden wir gleich kommen. Das erkennt Austin relativ schnell, dass es also auch für performative Äußerungen dann gewisse Kriterien der Wahrheit und Falschheit geben muss. Also vielleicht nur angedeutet, wenn ich verspreche, ne, ich schenke Ihnen meine Uhr und ich habe keine Uhr, dann... Also es gibt gewisse Kriterien auch für performative Äußerungen, bestimmten Tatsachen übereinzustimmen. Wenn ich keine Uhr besitze, kann ich ja keine Uhr versprechen. Also Sie sehen auch da bereits, und das kommt dann noch, bitte noch kommen, also es gibt gibt auch Anforderungen an performative Äußerungen, wahr oder falsch zu sein, beziehungsweise bestimmten Tatsachen zu entsprechen oder nicht zu entsprechen. Völlig richtig, ja. Gut, Austin geht dann noch weiter und das dann als Ausblick auch noch dann auf die Behandlung von Derrida am Ende des Semesters von Austins Theorie. Also Austin sagt dann, es sind zumindest drei unterschiedliche Formen des Misslingens oder Arten des Misslingens sollten wir aus der Theorie der Unglücksfälle ausschließen. Also entscheidend ist, dass diese Äußerungen, die er jetzt ausschließen möchte, die sind nicht mal, von denen kann ich nicht sagen, sind geglückt oder missglückt. Er will sie einfach ausschließen. Er will sich gar nicht in diese Theorie der Unglücksfälle selbst aufnehmen. Einmal Fälle der Art, wo es einen Zwang gibt, also Handlungen unter Zwang oder unabsichtlich ausgeführt werden. Zweitens sind das Äußerungen, die von einem Schauspieler so sagt, der auf der Bühne oder einem Gedicht getan werden. Alle Formen der fiktionalen Äußerungen letztendlich hier und so argumentiert und Austin mit Sprache nicht aufrichtig gebraucht. Sie wird nicht, argumentiert, sie wird in irgendeiner Form parasitär im Vergleich zu ihrem üblichen Gebrauch verwendet. Also der Schauspieler kann nur deswegen auf der Bühne heiraten, weil er gewissermaßen parasitär an dem konventionellen Verfahren des Heiratens in der üblichen Welt anknüpft. Oder ich kann auf der Bühne nur deswegen ein Versprechen geben, weil ich es üblicherweise auch innerhalb einer bestimmten Sprachgemeinschaft geben kann. Und insofern partizipiert das Versprechen des Schauspielers auf der Bühne parasitär an den Versprechen innerhalb einer bestimmten Sprachgemeinschaft, einer bestimmten normalen, üblichen Verwendungsweise. Und er möchte Fälle ausgeschlossen haben, wo es sozusagen, schlicht Missverständnisse gibt, zum Beispiel aufgrund akustischer Art einfach nur. Das heißt, so Austin abschließend berücksichtigt werden ausschließlich Äußerungen, die, ob geglückt oder nicht, unter gewöhnlichen und alltäglichen Umständen gemacht werden. Entscheidend ist als kurzer Vorgriff, also er argumentiert hier durchaus ganz ähnlich wie Frege und auch Carnap, also er sagt, das sind eigentlich Äußerungen, die sich seiner Einteilung in geglückt und missglückt entziehen. Also so wie Frege Aussagen ausgeschlossen haben wollte, die weder wahr noch falsch sind, okay, die haben zwar Sinn, aber sie sind keine Bedeutung, weder wahr noch falsch, möchte Austin bestimmte Aussagen ausgeschlossen oder Äußerungen ausgeschlossen haben, die, von denen man nicht ohne weiteres zumindest sagen kann, ob sie missglückt sind oder geglückt sind. Ja?
Welche Politik auch in diesem fiktionalen Bereich?
Nein, also nach Austin, warum sollte sie rein? Warum wollte sie reinfallen?
Ich werde wieder sagen, wo er nicht kommen.
Ja, aber das wäre jetzt ein Fall, wie der Kollege das vorhin gemeint hat, dass man Wahlversprechen, also Wahlversprechen sind in dem Sinne schon, da weiß man eh, das nimmt ja eh schon keiner mehr ernst tatsächlich. Ne? Also da ist es dann, das sind dann also oft nur Absichtserklärungen und dann wird halt gesagt, dass die Bedingungen halt, man hätte es eh halten wollen, aber man konnte es nicht aufgrund der entsprechenden Parteienkonstellationen oder wie auch immer. Also, das ist, also Wahlversprechen sind Versprechen, die wir nicht sehr ernst nehmen, tatsächlich. Ja.
Also, jetzt in Bezug auf die Bühne, also vor allem mit dem Schauspiel beispielsweise tätig werden, also es sieht aus, sind die Möglichkeit oder hat es nicht bedacht, dass auf der Bühne zum Beispiel jetzt äußerst getätigt werden, die von der Wahl Alltagssprache nicht verankert sind, aber sagen, du hast halt neu geschaffen werden und gerade Leute neu geschaffen wird und die aber durchaus sagen, also wie sagen, also rezipiert wird oder rezipiert wird und wahrgenommen wird, dass man die Alltagssprache noch wieder eingehen kann und so. Und somit die nicht schon gekriegt ist.
Also das wäre nach außen nicht möglich. Also diesen Status spricht er jetzt sozusagen der fiktionalen literarischen Form genau nicht zu. Also die fiktionale, theatrale, dramatische Form ist immer parasitär gegenüber, wie er sagt, eben den ordinary circumstances. Das
kann nicht äußern, sondern bestätigt ihn nur.
Richtig, sie ist parasitär, sie kann nichts eigenes schaffen, sie ist immer sekundär. Also es gibt keine Rückwirkung, sondern sie ist eben wirklich sekundär parasitär nachgeordnet. Das ist eine Position, die dann als Vorgriff, die wird dann von Derrida kritisiert, genau. Also das ist eine Position, die wirklich unbestritten bleiben, dieser Status, der diesen sogenannten fiktionalen oder theatralen Sprechakten zugesprochen wird. Okay. Wie sieht es nun aus mit dieser konstitutiv-performativ-Dichotomie? Also im Weiteren wird Austin versuchen, Kriterien festzustellen. Also wie kann ich jetzt eine konstruktive Aussage, ich habe gesehen, es gibt sowas wie konstruktive, performative Aussagen. Austin ist ein Philosoph, er will natürlich das möglichst genau klassifiziert haben und spezifiziert haben. Also welche Kriterien kann ich ausmachen, um performativ von konstruktiven Äußerungen abzugrenzen? Erstes Kriterium sind sogenannte performative Verben. Diese performativen Verben treten immer auf in der ersten Person Singular, Präsens, Indikativ, Aktiv. Das heißt, ich verspreche dir, ich wette das, ich taufe dich, ich... andere Beispiele können keine mehr ein. Es gibt viele, viele andere auch. Also immer sozusagen erste Person Singular, Präsens, Indikativ, Aktiv. Sobald das nicht eingehalten wird, sobald ich sage, er versprach zu kommen, habe ich genau keine performative Äußerung. Also wenn ich wechsle von der ersten Person auf die dritte, dann beschreibe ich was. Dann kann ich sagen, er hat versprochen und er hat nicht versprochen. Das ist dann wahr oder falsch. Die Äußerung, die er versprochen hat, das kann als wahr und falsch beurteilt werden. Ich verspreche zu kommen, wenn ich es tue in einer konkreten Situation. Diese Äußerung selbst kann nicht wahr oder falsch sein, sondern die ist immer geglückt oder missglückt. Ja, bitte?
Wenn ich sage, ich hoffe das oder ich glaube das, beschreibe ich damit oder ist es auch? Weil dann beschreibe ich natürlich,
also das ist natürlich ein Randfall, aber natürlich, also da wird es dann sozusagen, da wird es dann problematisch, ne? Ob ich damit in irgendeiner Form eine performative Äußerung vollziehe. Aber ich schaffe natürlich jetzt keine Handlung. Aber es geht schon in die richtige Richtung, also. Wir werden gleich noch sehen, dass Austin aus dem Ergebnis kommt, dass eben auch konstative Äußerungen, und das wäre eben genau eine Äußerung der Form, ich behaupte, dass es morgen regnet, dass eben auch konstative Äußerungen durchaus Handlungen vollziehen. Also da geht es genau in diese Richtung, was ich gerade gesagt habe. Zweite sozusagen Standardform, wie er das nennt, performative Äußerungen, wäre die in der Form passiv plus Indikator hier mit plus in der Regel Unterschrift. Also Herr Meier wird hiermit zum Vorstand ernannt. Sie kennen das, wenn Sie irgendwas kündigen möchten. Hiermit möchte ich meinen Vertrag mit der Mobilfunkgesellschaft kündigen. Sie kennen das von irgendwelchen Aufschriften irgendwie im Zug. Das heißt, bitte nicht aus dem Fenster lehnen oder das Herausschmeißen von Flaschen aus dem Zug ist verboten. Also das wären alles eben auch performative Äußerungen, wo in der Regel dann genau diese Konstruktion mit passiv einem Indikator hiermit und sehr häufig eben eine Unterschrift, die signalisiert, aha, da handelt es um eine konkrete Situation, um ein konkretes Ereignis, das, und Sie wissen bei der Unterschrift, Sie schreiben ja nicht nur die Unterschrift hin, sondern Sie schreiben auch noch den Äußerungszeitpunkt hin, nämlich Ort und Datum, also Ort und Zeit der Äußerung, um damit eben genau diesen ereignishaften Charakter performativer Äußerungen herauszustellen. Das wären letztendlich diese beiden Standardformen und das Ideal wäre nun, oder Ziel einer Theorie performativer Äußerungen wäre nun nach Austin, jede mögliche performative Äußerung auf eine dieser beiden Standardformen zurückzuführen. Es gibt aber relativ schnell Probleme damit. Also sagen die Probleme, wo liegen die? In der Regel haben wir es nicht mit expliziten, sondern mit impliziten performativen Äußerungen zu tun. Austin erkennt sogar, dass letztendlich wahrscheinlich sogar die impliziten primär sind. Also wir sagen ganz selten, ich verspreche morgen zu kommen, sondern ich sage, ich komme morgen. Ich sage in der Regel nicht, also ich fordere nicht hiermit auf, die Tür zu schließen, sondern ich sage einfach, schließ die Tür. Ich sage auch nicht, ich befehle dir, die Tür zu schließen, sondern ich sage einfach, im entsprechenden Feldliebeton schließt die Tür. Ich sage auch nicht, ich drohe dir irgendwie morgen deine Tür einzutreten, sondern ich sage einfach, ich werde dir morgen in der Tür eintreten. Also, das heißt also, in der Regel habe ich selten mit expliziten performativen Äußerungen zu tun. Ganz klar, es gibt immer einen Äußerungskontext, relevant sind aber auch natürlich auch nonverbale Kriterien, Intonation und Gestik. Also bei ganz vielen Äußerungen brauche ich konkrete Äußerungssituationen, um überhaupt zu wissen, was da für eine bestimmte performative Äußerung verzogen wird. Die reine Äußerung selbst hilft mir oft gar nicht weiter. Es gibt aber auch Äußerungen, die genau nicht dadurch vollzogen werden können, dass ich das performative Verb verwende. Also kurioserweise kann ich nicht sagen, ich beleidige dich hiermit. Das funktioniert nicht. Ne? Ich kann auch nicht sagen, ich verleumde dich hiermit. Auch das funktioniert nicht. Also komischerweise gibt es bestimmte performative Äußerungen, die genau nicht funktionieren, wenn ich das explizit mache. Und die funktionieren nur implizit. Und Austin schließt nun daraus, dass es eben kein verbales Kriterium gibt. Also ein verbales Kriterium kann ich nicht festmachen. Ich kann auch letztendlich kein grammatisches Kriterium festmachen, um eine performative Äußerung zu identifizieren. Problem 2, das hat der Kollege vorhin angesprochen bereits, also naja, auch konstruktive Äußerungen können fehlschlagen, so wie für performative Äußerungen eben auch bestimmte Erfordernisse gegeben sein müssen, mit bestimmten Fakten übereinzustimmen. Also, dass sozusagen der Wahrheitsanspruch gilt auch für performative Äußerungen. Beispiele sind folgendes: Wenn ich behaupte, Johns Kinder sind kahlköpfig und John hat überhaupt keine Kinder, und dann ist diese Äußerung im gleichen Maße nichtig, weil also, wie eine performative Äußerung des Versprechens, wo ich sage, ich vermache dir meine Uhr, wenn ich überhaupt keine Uhr besitze. Genauso, wenn ich jetzt behaupte, die Katze sitzt auf der Matte, ohne dass sie das glaubt, dass sie auf der Matte sitzt, dann ist das genauso unaufrichtig, wie wenn ich ein Versprechen gebe und sagen, ich sage, ich verspreche morgen zu kommen und überhaupt nicht die Absicht habe zu kommen. Ebenso, wenn ich alle meine Gäste sozusagen, wenn ich sage, alle meine Gäste sind Franzosen und 20 Minuten später sage ich, da sind noch viele Engländer mit dabei, dann ist das genauso ein Bruch der Verpflichtung, den ich vollziehe, wie wenn ich eben sagen, meinen Gast willkommen heiße und dann schlecht behandle. Also ich sehe, dass für konstruktive Äußerungen können genauso fehlschlagen und missglücken wie performative, umgekehrt müssen performative Äußerungen genauso bestimmte Anforderungen erfüllen, um überhaupt als solche funktionieren zu können. Problem 3, das war vorhin auch die Frage mit dem Glauben, Wissen, Behaupten. Also natürlich ist auch eine konstruktive Äußerung performativ. Ne? Also wenn ich was behaupte, konkret ich behaupte, die Tür ist geschlossen, dann vollziehe ich natürlich auch eine Handlung. Ne? Ich vollziehe die Handlung des Behauptens, des Feststellens. Also eine konstruktive Äußerung ist performativ, vollzieht eine Handlung, die Handlung des Behauptens. Eben, umgekehrt, wie wir auch gesehen haben, für jede Äußerung gibt es gewisse Erfordernisse, wahr oder falsch zu sein. Und das wird darüber entscheiden, ob es eben auch eine bestimmte performative Äußerung ist. Wenn ich sage, sie alter Nazi, ne, dann ist das jetzt eine Verleumdung oder ist es eine Feststellung? Ne, Verleumdung ist es dann, wenn es kein alter Nazi ist, wenn es, ne, dann ist es eine Verleumdung. Wenn es aber ein alter Nazi ist, ist ein Nachweisen, dass es wirklich ein alter Nazi ist, dann ist es eine Feststellung. Und das hat natürlich auch juridische Relevanz. Also gerade bei den Fragen der Verleumdung sind oft daran gebunden, dass ich gucke, ist es wirklich ein Nazi, dann kann ich nämlich verleumden, dann habe ich einfach eine Feststellung getroffen, wenn es aber kein alter Nazi ist, dann habe ich gewissermaßen den Tatbestand der Verleumdung erfüllt. Ja?
Liegt das nicht viel mehr in der soziologischen Bedeutung des Wortes Nazi? Wie das Inneres, wie dieses Wort in der Gesellschaft wirkt, ob das eine Verleumdung ist oder ob das eine Feststellung ist. Das kann ja, Sie sind ein guter Mensch, das kann in einer anderen Gesellschaft schon auch eine Verleumdung sein.
Ja, aber das ist das konventionelle Verfahren. Das ist natürlich immer. Das ist immer sozial, historisch, kulturell gebunden. Auch performative Äußerungen sind immer sozial, historisch, kulturell gebunden. Das gilt für jede Äußerung. Also momentan ist es in Österreich nicht möglich, gleichgeschlechtliche Paare zu verheiraten. In anderen Ländern ist es bereits möglich, in spätestens 5 Jahren ist es auch in Österreich möglich sein. Also wenn ich das jetzt als Pfarrer probiere, dann gelingt diese performative Äußerung nicht. Also es gibt irgendwann gibt es ein konventionelles Verfahren, wird bisher jetzt ausgeschlossen, es müssen dann 2 unterschiedliche heterosexuelle Paar sein. Es kann sich ändern und dann wird eben dieses Verfahren auch möglich sein. Oder in bestimmten Gesellschaften muss ich jemanden anders verleumden. Sie kennen das, Sie sagen jemandem, es gibt bestimmte Formen der Verleumdung oder der Beleidigung, die in einer bestimmten Gesellschaft funktionieren und in anderen Gesellschaft nicht funktionieren. Die aber auch in bestimmten sozialen Gruppen funktionieren oder nicht funktionieren. Also, wenn in der Bronx 2 Schwarze sich als Nigger bezeichnen, ist das keine Beleidigung. Ich das tue schon. Das hängt sehr viel von den äußeren Umständen ab, es hängt sehr von der konkreten Situation ab und den involvierten Personen. Und entscheidend ist natürlich auch, was hinzukommt, also Wahrheit und Falschheit, und darauf macht auch Orson immer wieder aufmerksam. Das ist natürlich sozusagen keine einfache Eigenschaft oder Relation, wie das eben noch im Sinne bei Kahner oder Wittgenstein gedacht wird, sondern eben durchaus eine komplexe Angelegenheit, die ganze Äußerungssituation umfasst. Das wird ja dann beim späten Wissen noch deutlich. Also, wo ihr dann das Ideal der Genauigkeit aufgibt. Also, wenn ich sage, vom Nick bis zum Hauptgebäude sind es 5 Minuten, dann kann diese Aussage durchaus korrekt sein und wahr in einem bestimmten Rahmen. Wenn ich mich jemand fragt, wie lange laufe ich denn darüber, und ich sage, da brauche ich circa 5 Minuten, dann ist das eine korrekte Aussage. Wenn mich das ein Physiker fragt oder irgendjemand vom Vermessungsamt, dann wird er sagen, also der Aussage kann überhaupt nichts anfangen. Ebenso diese Aussage, Frankreich ist sechseckig, also wenn ich irgendwie mir das Schema von Frankreich angucke und das reicht irgendwie für eine kurze Skizze, dann haut das hin, aber natürlich ist ja eine wirklich kartografische Beschreibung völlig unzureichend. Also welche Zwischenbilanz oder welche Bilanz können wir jetzt generell ziehen? Also es lässt sich kein eindeutiges, grammatisches und lexikografisches Kriterium angeben, das erlauben würde, konstative und performative Äußerungen zu unterscheiden. Konstativer können ebenso fehlschlagen wie performativer gewisse Erfordernisse erfüllen müssen, um mit bestimmten Fakten übereinzustimmen. Und auch konstative Äußerungen vollziehen eine Handlung, nämlich die Handlung des Behauptens. Das heißt letztendlich für Austin, dass diese Unterscheidung selbst immer problematischer wird. Also wir kommen zum Ergebnis, dass wir so oft sogar innerhalb einer derselben Aussage, also nicht nur können wir nicht entscheiden, welche Aussage konstativ und performativ ist, sondern es kann sogar sein, dass innerhalb einer einzigen Aussage beide Möglichkeiten koexistent sind. Also er sagt, oft oszillieren Äußerungen zwischen diesen beiden Möglichkeiten konstativ, performativ. Er sagt wörtlich, in manchen Äußerungssituationen scheint sie geradezu in dieser Ambiguität zu schwelgen. Beispiel wäre, wenn ich sage, die Sitzung ist eröffnet oder die Vorlesung ist beendet. Ist das jetzt, der Witz ist ja, dass es sowohl konstativ als auch performativ ist. Das heißt, ich vollziehe den performativen Akt der Eröffnung einer Sitzung genau dadurch, dass ich ihn als Sein konstatiere. Die Sitzung ist eröffnet, ist eine Feststellung, S ist P, klassische Form irgendwie einer Aussage, einer Behauptung. Gleichzeitig ist es eine performative Äußerung, mit der ich die Sitzung eröffne. Also, offensichtlich ist es so, dass konstativ und performativ nicht etwas ist, was nur sozusagen einfach auf einzelne Äußerungstypen zutrifft, wo ich sagen kann, okay, da habe ich performative Äußerungstypen, da habe ich konstative Äußerungsformen, sondern diese Unterscheidung konstativ-performativ ist offensichtlich aber eben auf eine mehr oder weniger unentscheidbare Art und Weise in jeder sprachlichen Äußerung existent. Das heißt, in jeder Äußerung habe ich immer sowohl konstative als auch performative Aspekte immer sowohl Wahrheitsaspekte bei der Frage oben gewesen, als auch Handlungsaspekte. Jede Äußerung ist der Vollzug einer Handlung und gleichzeitig auch eben der Anspruch, die Behauptung einer Wahrheit. Gut, dazu Fragen noch? Das Austin kommt im Laufe seiner Vorlesungen zum Ergebnis, sagt, okay, wir haben eine wunderbare Entscheidung eingeführt, aber sie funktioniert offensichtlich nicht. Also er kommt zum Ergebnis, konstativ, performativ, können wir vergessen, ist im Weiteren nicht brauchbar. Wir sind jetzt traurigerweise eine Stunde und 15 Minuten hier völlig umsonst gesessen, weil ich habe ihm was beigebracht, was sie dann doch nicht brauchen wird. Austin geht nun dazu über den Versuch einer positiven Theorie der Sprechakte zu formulieren. Er sagt, jede Äußerung besitzt Handlungscharakter. Es geht um Theorie der Sprechakte oder der Sprechhandlungen. Ne? Das Äußern eines bestimmten Satzes ist immer der Vollzug einer Handlung. Jede Äußerung ist ein Sprechakt, eine Sprechhandlung. Und diese Sprechhandlung lässt sich in Bezug auf drei Aspekte analysieren. Erster Aspekt ist der sogenannte lokutionäre Akt, der Akt des Etwas-Sagens, also das Äußern bestimmter Laute und Wörter mit einer bestimmten Bedeutung. Der zweite Akt ist der sogenannte illokutionäre Akt, es ist die Handlung, die man vollzieht, indem man etwas sagt. Das haben wir gelernt vorhin von den performativen Äußerungen. Also die Handlung, die ich vollziehe, indem ich etwas sage. Das Versprechen, das ich gebe, indem ich sage, ich werde morgen kommen. Dritter Aspekt oder dritter Akt ist der sogenannte perlokutionäre Akt. Das ist nun der Effekt, die Wirkung, die man dadurch erreicht, dass man etwas sagt. Indem ich zum Beispiel jemanden dazu bewege, das Fenster zu schließen, wenn ich zu ihm sage, bitte mach das Fenster zu. Das wäre der perlokutionäre Effekt einer Äußerung oder eben der perlokutionäre Akt, den ich in einer Äußerung vollziehen kann. Das heißt, der lokutionäre Akt besitzt eine Bedeutung, einen gewissen propositionalen Gehalt. Der illokutionäre Akt besitzt eine bestimmte Kraft, also eine Behauptung, Frage, Warnen, Bitten, Versprechen, Verheiraten, Verleumden, Beleidigen, all das werden unterschiedliche illokutionäre Akte oder Rollen, Kräfte, die ich in einer Äußerung vollziehen kann. Und der perlokutionäre Akt besteht im Erzielen einer bestimmten Wirkung. Also eben jemanden überzeugen, überreden, etwas zu tun, abhalten von einer bestimmten Handlungsabsicht. Entscheidend ist, dass sozusagen der illokutionäre Akt und der lokutionäre Akt scheinbar auf irgendeine Art und Weise konventionell gebunden sind. Beim perlokutionären Akt haut das mit der Konvention in der Regel nicht mehr hin. Also da kann ich Ihnen nicht sagen, es gibt keine Möglichkeit, sagen, den eine Sprache zur Konvention festzumachen. Der entscheidende Punkt ist nun der, dass Austin zum Ergebnis kommt, dass die Bedeutung einer Äußerung, also der reine propositionale Gehalt, mir überhaupt noch nichts darüber aussagt, welche illokutionäre Kraft oder welchen illokutionären Akt ich in dieser Handlung vollziehe. Der wird erst in den äußeren Kontext, also die äußere Situation selbst bestimmt. Beispiel, schön ist, der Hund ist bissig. Was ist der lokutionäre Akt? Der Sprecher sagt, der Hund ist bissig. Ne? Das Äußern bestimmter Wörter mit einer bestimmten Bedeutung, der Hund ist bissig. Das ist der lokutionäre Akt. Der illokutionäre Akt, das ist nun der Akt, den man vollzieht, indem man etwas sagt. Also der Sprecher vollzieht eine Mitteilung, der Hund ist bissig. Ich warne Sie davor, der Hund ist bissig. Ich drohe Ihnen damit, der ist aber bissig. Angenommen, ich will aber einen Wachhund kaufen, der Verkäufer sagt, der ist wirklich bissig. Also dann ist es eine Empfehlung und keine Drohung. Das heißt also, ich kann mit einem derselben sprachlichen Äußerung, mit einem derselben optionalen Gehalt sehr unterschiedliche illokutionäre Akte vollziehen. Abhängig jeweils von der Äußerungssituation und dem Kontext. Und was ist der perlokutionäre Akt? Der Hörer informiert, der Hörer lässt sein Vorhaben ab. Der Hörer kauft den Hund, weil er sagt, super, der ist bissig, oder er rennt weg. Also das wäre der perlokutionäre Effekt, den ich erziele mit dieser Äußerung. Konsequenzen, die so daraus ergeben letztendlich. Also ganz klar, das habe ich auch deutlich gemacht, also diese Einführung der Triaden, Lokution, Illokution und Parlokution, verschiebt gewissermaßen den Fokus von den Eigenschaften, der einer Äußerung selbst zukommen kann, von der ja auch Austin gesagt hat, dass diese beiden Aspekte konstruktiv, performativ oszillieren können in einer und derselben Äußerung, vollzieht sich letztendlich auf die konkrete Funktion einer Äußerung in einer Gesprächssituation. Was heißt es nun, eine Äußerung zu verstehen? Also das war ja auch unsere Frage, die ich sozusagen an unterschiedliche Bedeutungstheorien jetzt auch heute durchdekliniert habe. Also eine sprachliche Äußerung versteht nun, wer weiß, welche lokutionären, illokutionären und perlokutionären Akte man dieser Äußerung in der Welt vollziehen kann. Und diese unterschiedlichen Akte, das ist für Austin abzählbar. Also im Unterschied zu Wittgenstein, der sagt, es gibt eine unzählbare Art oder unendlich viele Sprachspiele, ist es nach Austin so, dass das abzählbar ist. Es muss, ich kann angeben, welche unterschiedlichen illokutionären Akte ich mir in der Äußerung vollziehen kann. Und, sondern eine weitere Konsequenz ist die, insofern natürlich sprachliche Äußerungen als intentionale Handlungen aufgefasst werden können, wird die Sprachphilosophie damit ein Teilgebiet der Handlungstheorie. Also plötzlich werden sprachphilosophische Überlegungen natürlich Teil einer handlungstheoretischen Konzeption. Gut, dazu noch Fragen?
Ja. Ich habe nicht ganz verstanden, dass die perlokutionäre Akt nicht an sprachliche Konventionen
kommt. Ja, weil ich nicht weiß, welche Wirkung ich erziele. Also, ich kann von vornherein, es gibt keine Konvention, also es gibt eine Konvention, wie ich jemanden verheirate. Ich weiß auch, es gibt eine gewisse Konvention, mit der ich jemanden bitte oder mit dem ich jemanden drohe. Aber es gibt keine Konvention, ich habe keine Konvention, wo ich sagen kann, welchen perlokutionären Effekt ich damit erziele. Also ich habe über die Wirkung, die ich erziele, die ja gewissermaßen psychologischer Art ist, da habe ich keine sprachliche Konvention. Das soll sich ja wieder drauf. Ne? Also ich weiß ja nicht, was sozusagen ihre, also es gibt keine Möglichkeit, wenn ich jetzt sage, der Hund ist bissig, ne, und ich will ihn drohen und sie sagen, da bissige Hunde sind meine besten Freunde, dann habe ich meinen perlokutionären Effekt, nämlich ihnen zu drohen und zu hoffen, dass sie weglaufen, komplett verfehlt. Ne? Also dann ist der letztendlich nicht gegangen. Also es gibt keine sprachliche Konvention, mit der ich einen bestimmten perlokutionären Effekt festlegen kann. Sie wollten noch? Den Grünen? Nein. Sie wollten noch?
Eine kurze Frage.
Ja?
Ist das zeitlich irgendwie bedingt, diese abzählbare Verwendungsmöglichkeit, die ihr da postuliert? Weil ich ja jetzt mal nicht wissen kann, ob Hund oder weiß ich nicht, so, oder weiß ich nicht, Notebook zum Beispiel, das im Deutschen verwendet wird statt Laptop. Das hat sich irgendwie auch erst in ein paar Jahren verschoben. Das kann ich nicht wissen, wenn alle Laptop dazu sagen. Inwiefern kann ich dann immer abzählen, wie viele
Verwendungen es gibt? Naja, in einer bestimmten, letztendlich dann sozusagen konkreten Zeitpunkt einer bestimmten Sprache, in einer Sprachgemeinschaft. Also, das heißt nicht, dass es nicht auch in 10 Jahren andere Formen illokutionärer Akte geben kann, unterschiedliche Arten und Weisen, die ich vollziehen kann. Aber Austin zumindest hat das Postulat oder die Idee und er versucht es auch im Ansatz, auch so eine Klassifikation einzuführen. Wichtig ist dabei, er ist damit auch gescheitert. Also die zweite Theorie vollzieht er auch nicht. Er hat eine Theorie bereits konzipiert, sagt performativ, konstruktiv, funktioniert nicht. Er beginnt dann eine Klassifikation dieser illokutionären Rollen zu entwickeln und bricht auch das eigentlich ab. Er ist auch darüber gestorben, ist relativ früh gestorben, aber es wird auch bereits deutlich, dass er auch das nicht glaubt, dass das durchführbar ist. Okay, Kritik, Abschluss, Kritik und Bewertung von Austins Theorie. Ich habe das gerade schon angedeutet. Also es ist sehr spannend und auch, also ich kann Ihnen Austin wirklich absolut ins Herz legen zu lesen, auch wenn Sie gut Englisch oder generell ist auch nicht so schwer zu lesen, aber das Englische extrem lustig. Also er hat einen unglaublichen, guten, schwarzen Humor. Also er hat einen sehr eigenen Stil des Schreibens und auffällig, und das haben Sie auch heute gesehen, ist genau seine Vorläufigkeit seines Spiels. Also er führt immer irgendetwas ein und sagt dann, naja, wir sehen, das war völliger Blödsinn gewesen. Und wir fangen nochmal ganz von vorne an. Also auch in seinen Vorlesungen sagt er mehrmals drei oder viermal, okay, vergessen wir alles, was wir bisher gesagt haben, fangen wir nochmal von vorne an. Das heißt also, in dem Sinne bilden Austins Texte, also er entwirft nie irgendwo eine abgeschlossene Theorie. In dem Sinne ist er durchaus sehr vergleichbar auch, also er hat diesen anderen Anspruch oder wendet sich dagegen diese Offenheit der Unerzählbarkeit der Sprachbilder Wittgenstein. Faktisch aber diese Einlösung gibt es bei ihm niemals. Und er lässt, also sein Stil selber ist eigentlich sehr ähnlich offen wie auch bei Wittgenstein. Und er entwickelt auch keine systematische Theorie. Er entwickelt auch keine systematische Theorie der Sprechart. Das wird dann Searle versuchen, im Anschluss an Austin. In dem Sinne eben bilden Austins Text eine Serie von Revisionen und Neuanfängen. Also zwei Zitate möchte ich Ihnen bringen. Das erste ist aus den Vorlesungen zur Theorie der Sprechakte oder How to Think with Words. So haben wir es also mit zwei scharfen neuen Begriffen, er meint dort Performative Infelicities, bewaffnet, um damit in die Wirklichkeit einzubrechen oder in die Verwirrung, wer weiß. Zwei neue Schlüssel in unseren Händen und dabei natürlich wieder zwei schlüpfrige Kufen unter unseren Füßen. Und das andere aus dem anderen Vortrag, Performative Constructive. Bisher sind wir unbeirrt vorwärts marschiert und haben gespürt, wie uns der feste Boden der Vorurteile unter den Füßen davonrutscht, was immer recht erheiternd ist. Aber was kommt dann? Bestimmt erwartet der Leser schon auf den Teil, wo wir im Schlamm versinken, und den Teil, wo wir alles zurücknehmen. Das kommt sicher auch noch, allerdings später. Also diese Form auch der Selbstreflexion, diese Form auch der Vorläufigkeit ist durchaus in Austins Denken sehr stark auch verankert. Und er wehrt sich letztendlich implizit genau dagegen, eine systematische Theorie entwerfen zu können. Damit ergeben sich letztendlich zwei Ansatzpunkte, die auch konkurrierend in der weiteren sozusagen Ausarbeitung immer gegeneinander stehen. Der erste Ansatz, Austin auszuarbeiten, wird von John Searle vertreten, der eben nächste Woche hier auch sprechen wird. Und zwar, John Searle deklariert sich selbst als eigentlich der genuine Schüler Austins, der jetzt angetreten ist, das Lebenswerk seines Lehrers fortzuführen. Und in diesem Sinne versucht Searle, eine Theorie der illokutionären Akte auszuarbeiten. Also er versucht ganz dezidiert eine Klassifikation aufzustellen, um diese illokutionären Akte zu bestimmen. Ein Unternehmen, was von Austin eben selbst nicht durchgeführt worden ist. Die zweite Tradition, die in dem Sinne, also Searle ist ganz klar eben auch einer sprachanalytischen Konzeption zuzuordnen, des angloamerikanischen Bereiches. Die zweite Position an Austin anzuknüpfen ist die, zu sagen, dass man tatsächlich an dieser konstativ-performativ-Dichotomie festhält. Und letztendlich versucht, diesen Begriff der Performativität weiterzuentwickeln. Das ist eine Position, die bei Émile Benveniste, einem französischen Sprachwissenschaftler, bei Jacques Derrida oder auch bei Judith Butler ausgearbeitet wird. Also hier wird festgehalten in dieser Unterscheidung. Und es wird eigentlich in Frage gestellt, dass diese Triade, Lokution, Illokution, Perlokution, einen Fortschritt bringt gegenüber der Unterscheidung von konstativ-performativ. Und auch hier wiederum in diesem Festhalten an dieser konstativ-performativ-Dichotomie zwei Ansätze, Strömungen kann man gar nicht sagen, das sind unterschiedliche Betonungen, unterschiedliche Aspekte, nämlich eben einerseits Betonung der sogenannten Unentscheidbarkeit. Das, was wir gesehen haben, auch bei Austin, dieses Oszillieren. Dass in einer und demselben, in einer selben Äußerung beide Formen oszillieren können, gleichzeitig auch präsent sind. Diese Betonung der Unentscheidbarkeit, das finden wir bei Paul de Man und bei Jacques Derrida, den wir auch noch im Laufe des Semesters behandeln werden. Bei Benveniste, bei Lyotard und bei Butler finden wir die Betonung insbesondere des selbstreferenziellen und des subjektkonstitutiven Charakters performativer Äußerungen. Da steckt dahinter, das sei nur ganz kurz angedeutet, also wenn ich jetzt sage, die Sitzung ist eröffnet, ne? Gelingt mir das nur dann, wenn ich der Vorsitzende bin, und als Vorsitzender in der Lage bin, die Sitzung zu eröffnen. Oder, das war ja die andere Frage auch, kann es nicht auch andersrum sein, dass wenn ich sage, in der Gruppe die Sitzung ist eröffnet, ich dadurch zum Vorsitzenden werde, indem alle gewissermaßen diesen Vollzug der Handlung anerkennen. Also da wird dann die Frage gestellt, dass es in dem Sinne wird postuliert, dass es nicht so ist, dass es immer ein intentionales Subjekt gibt, was auf der einen Seite eine bestimmte performative Äußerung vollziehen könnte, sondern dass die These formuliert, dass es überhaupt erst die performative Äußerung ist, die uns als bestimmte Subjekte konstituiert. Also die Idee einer Monokausalität von Subjekt und vollzogener Handlung, also einem Täter, der eine bestimmte Tat, eine bestimmte Handlung vollzieht, wird in Frage gestellt. Und es wird die Frage aufgeworfen, ob nicht vielmehr das Glücken einer bestimmten Handlung überhaupt erst nachträglich dann das hervorbringt, was wir als gewissermaßen intentionales Subjekt wandeln. Okay, dazu ist es schon über der Zeit, Sie werden unruhig, aber gibt es dazu noch Fragen von Ihrer Seite aus? Den letzten Aspekt werden wir auf jeden Fall noch ausführlich bei Derrida behandeln, von daher kann ich Sie vertrösten. Gut, dann entlasse ich Sie, denken Sie vielleicht wirklich nächste Woche den 29. an John Searle, aber eine echte Empfehlung auf jeden Fall. Dankeschön.